Entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast zu einer Spezialausgabe, nämlich unserer zweiten Gegenpressing-Zeitlupe. Und mit wem könnte ich das besser machen als mit meinem geschätzten Kollegen Jonas?
Hallo Sascha. Ja, Zeitlupe. Ich freue mich.
Zeitlupe, ja, ich freue mich auch. Unsere zweite Ausgabe. Bei unserer Rubrik Zeitlupe schauen wir uns immer in einer ganzen Folge bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmals an oder solche, die wir dafür halten, und schauen einfach aus heutiger Sicht nochmal drauf. Erwartet keine Taktikanalyse oder sonstige Geschichten, sondern das ist eher so ein Abgleich der Erinnerungen, die wir hatten mit der Realität, wie sich uns heute darstellt. Und es wird später, glaube ich, noch das ein oder andere Mal auftauchen. Und falls ihr die erste Folge noch nachhören wollt, die wir bei der Zeitlupe gemacht haben, da haben wir das EM-Finale 96 zwischen Deutschland und Tschechien nochmals angeschaut und dann besprochen. Und da, ja, also Stichwort Abgleich, Erinnerung mit der Realität, das war dann teilweise schon augenöffnend, muss man sagen.
Ja, da hat man erstmal gemerkt, was für ein unglaublich guter Fußball Mitte der 90er gespielt wurde.
Richtig, ja. Also auch taktisch geprägt. Ja, und heute haben wir uns das WM-Viertelfinale 2006 rausgesucht. Deutschland gegen Argentinien, 30. Juni, 17 Uhr, Olympiastadion Berlin. Das Sommermärchen in voller Blüte. Und ja, was hattest du denn für Erinnerungen, bevor du angefangen hast, dich damit intensiver wieder zu beschäftigen?
Ich muss sagen, das hat sich dann auch im Laufe des Spiels, nachdem ich es jetzt nachgeschaut habe, auch bestätigt. Relativ wenig. Was da dran aber auch lag, das war Kirmesfreitag bei uns zu Hause. Und wir haben...
Ja, und?
Wir haben bei einem Freund geguckt, der quasi neben dem Kirmesplatz gewohnt hat. Da haben wir uns dann immer die ganzen 4 Tage einquartiert, seine Eltern immer extra in Urlaub gefahren. Ja, und da war 17 Uhr schon eigentlich zu spät für uns für den Anpfiff. Hatten wir schon das ein oder andere Getränk genossen und dann, ja, so grob wusste ich noch, also Ergebnis und so, das wusste ich noch, aber so den Spielverlauf hätte ich dir nicht mehr wiedergeben können, glaube ich.
Ja, den Spielverlauf grob hätte ich vielleicht wiedergeben können, aber also meine einzigen Erinnerungen waren auch eher so Schlaglichter, also gerade diese Tumulte nach Abpfiff natürlich, das hat man noch irgendwie so ein bisschen im Kopf. Und was ich tatsächlich auch im Kopf hatte, ist die Kopfballverlängerung von Tim Borowski, also bevor Klose dann einköpft zum 1:1. Frag mich nicht warum, wahrscheinlich weil es so elegant mit diesem Fadeaway-Kopfball war, dass man das einfach nicht löschen konnte aus der Erinnerung. Und natürlich, klar, Elfmeterschießen hatte ich auch in Erinnerung bei mir. Ich war nicht auf der Kirmes, aber sowas Ähnliches. Wir hatten mit unserem Fußballverein ein Fußballturnier in Sachsen bei unserer Partnerstadt in Neustadt, Sachsen. Und da waren wir natürlich auch, ja, haben da in so Public Viewing-Dings geguckt, da gab es eine Kneipe und ein großes Zelt. Und was ich mich noch erinnere, ist, dass wir in dem Zelt waren, weil in die Kneipe natürlich keiner mehr reingepasst hat. Und blöderweise natürlich draußen im Zelt, sagen wir mal mit 1,5-sekündiger Verspätung, dann der Ton oder auch das Bild ankam. Was natürlich dazu geführt hat, dass immer drinnen Leute schon gejubelt oder nicht gejubelt haben. Oder geseufzt haben nach jedem Schuss beim Elfmeterschießen oder auch beim Ausgleich von Klose. Und das war natürlich ja eher suboptimal, aber ja, man hat sich dann dran gewöhnt. Aber das ist so meine Erinnerung. Und da waren, glaube ich, also ja, das war, glaube ich, echt die Zeit, wo man wirklich noch krass mitgefiebert hat. Also ich zumindest.
Ja, ich hab vorhin, als ich das Spiel dann geschaut habe und ein bisschen drumherum nochmal die WM 2006 ins Gedächtnis gerufen habe, auch so überlegt. Und das war das letzte Turnier, wo ich auch so richtig mit der Nationalmannschaft mitgefiebert habe. Also danach ging es dann, wurde die Beziehung zwischen mir und der Nationalmannschaft kompliziert, immer so. Aber das war so das letzte Turnier, wo man so richtig, also ich zumindest auch, ja, wo ich so richtig mitgegangen bin.
Naja, 2010 hatten wir die Ehre, dann uns schon zu kennen und auch zusammen Fußball zu gucken. Gut, da ging es natürlich auch dann um andere Sachen.
Ja, das stimmt.
Ging es dann drum, wie man am schnellsten an Main kommt. Ja, das Spiel in 30 Sekunden zusammengefasst, würde ich sagen, erste Halbzeit passiert wenig. Trotzdem fand ich es irgendwie immer, es war irgendwie immer Spannung in der Luft. Es war immer spannend. Und zweite Halbzeit hat dann gleich am Anfang Argentinien das 1-0 gemacht und haben sich da in der Folge dann immer weiter hinten reingestellt und in der 80. gleich Klose aus. Und nach einer torlosen Verlängerung hält Jens Lehmann 2 Elfmeter und alle 4 Deutschen, die antreten, treffen. Das in aller Kürze, in aller Nüchternheit. Was waren denn für dich so die Umstände des Spiels? Was waren so die Rahmenbedingungen? Was muss man zum großen Bild wissen vor dem Spiel?
Ja, also ich habe mir nochmal die Gruppen und die Gruppenspiele von beiden angeschaut. Und da muss man sagen, Deutschland eigentlich schon in einer ja, sehr einfachen Gruppe mit 9 Punkten dann noch durchmarschiert.
Übrigens das erste Mal seit 1970, dass Deutschland bei der WM alle Gruppenspiele gewonnen hatte.
Ja, und das musste man in der Gruppe auch. Und dann, muss man ja so sehen, Costa Rica und Ecuador sollte man ja schon schlagen und Polen so, ja, am Anfang, also kurz bevor dann die Mannschaft noch mit Lewandowski und so verstärkt wurde.
Ja.
Muss man ja auch schlagen. Und dann gegen Schweden im Achtelfinale 2-0 ja, früh in Führung gegangen und dann da auch souverän weitergekommen.
Doppelpack und, Poldi, glaube ich, kann das sein.
Doppelpack Poldi, ja, genau. Und Argentinien, fand ich, hatte da schon eine schwerere Gruppe mit Holland, Serbien und der Elfenbeinküste. Das fand ich schon komplizierter, aber auch relativ souverän mit 7 Punkten. Also gegen Elfenbeinküste und Serbien gewonnen, gegen Serbien auch 6-0 und gegen Holland 0-0
nicht
gespielt.
Angriffspakt.
Und dann im Angriffspakt und dann im Achtelfinale 2-1 nach Verlängerung gegen Mexiko. Traumtor von Maxi Rodriguez in der Verlängerung.
Ach, das war diese lange Bogenlampe da über dem Torwart drüber.
Ja, genau. Und ja, so beide ins Turnier gegangen. Und was ich nicht wusste bis vorhin, bis zu diesem Elfmeterschießen sind beide Mannschaften in der WM-Historie dreimal zu Elfmeterschießen angetreten und hatten beide noch eine weiße Weste.
Dann musste es ja einen treffen. Ja, zu den Gruppen ist mir tatsächlich aufgefallen, dass da noch Mannschaften auch dabei waren. Klar, man immer wieder so, ja, Mannschaften dabei, die jetzt das erste Mal oder wirklich selten dabei sind. Aber ich fand noch, Ecuador war ja davor, glaube ich, jetzt nicht regelmäßig oder oft dabei, wenn ich mich nicht täusche. Es war ja immer Kolumbien so aus der Ecke. Und dann hatten wir Trinidad und Tobago, wo ich mich auch nicht erinnern kann. Ich weiß nicht, ob die schon mal irgendwann dabei waren, vielleicht ganz früher mal einmal irgendwie. Iran ist jetzt auch kein unbedingt Dauergast. Angola und Togo, also da waren dann schon Mannschaften dabei, die davor und danach in meiner Erinnerung, ich habe es jetzt nicht alles nachgeprüft und abgeglichen, aber die so in meiner Erinnerung davor und danach nicht mehr wirklich aufgetaucht sind.
Sind zumindest nicht so die
Costa Rica
typischen
ja
Verdächtigen.
Auch.
Also wenn jetzt wenn man jetzt so an Afrika denkt, hat man ja schon immer eher so ja die nordafrikanischen Staaten, also Ägypten,
genau.
Marokko.
Tunesien war glaube ich dabei, aber von den anderen
und
keiner.
Dann halt ja und sonst halt immer so Kamerun, Nigeria hat man
genau,
ja eher sowas.
Die da
im
ja
Kopf.
Alle gar nicht dabei waren.
Da kommt ja.
Ghana ja. War dabei glaube ich. Ghana war glaube ich dabei. Ja.
Doch,
ja, stimmt, Ghana
dabei
war
dabei
ja sogar
gewesen,
in Würzburg, oder?
Ja.
Und genau, also meine, das, ja. Ist, das ist mir tatsächlich noch aufgefallen. Und ja, also so vor dem Spiel muss man tatsächlich sagen, war es vielleicht auch so ein bisschen das Duell der Top-Stürmer. Also ein Miroslav Klose, der damals 28, wahrscheinlich so kurz vor oder auf dem Zenit seiner Karriere, ist Torschützenkönig der WM geworden.
Ist auch Torschützenkönig
geworden. Spielt dann auf der anderen Seite gegen, also spielt nicht gegen ihn, aber auf der anderen Seite spielt dann vorne drin auch ein 31-jähriger Hernan Crespo, der legitime Nachfolger von Batigol. Und der übrigens am Ende Platz 2 in der Torschützenliste belegt, obwohl er im Viertelfinale rausgeflogen ist. Das,
wo man sagen muss, wir haben ja das Spiel vorhin mit Kommentar von Marcel Reif verfolgt. Und der beste Kommentar, den ich jemals über Hernan Crespo gehört habe, als Reif die Mannschaftsaufstellung durchgeht: Ja, Crespo, ein Schleicher, der Mann, der sich zwischen den Linien bewegt.
Habe ich auch nicht gesehen.
Hab ich nie
er hat
so
es
gesehen.
Aber auch mehrmals noch im Spiel gesagt und hat ihn dann auch einmal den Wandler zwischen den Welten genannt, weil er immer von Chelsea nach Mailand zu einem der beiden Vereine wieder zurückgewechselt ist. Und er hat auch mehrfach gesagt: Gut, den Crespo siehst du jetzt gar nicht, aber das muss so. Ja, also Hernan Crespo tatsächlich aber eher blass geblieben. Aber so vom Namen her auch so ein Grand Seigneur in der Szene. Und genau, das war so ein bisschen auch so ein bisschen die Vorzeichen vor dem Spiel.
Und was mir noch aufgefallen ist, also am Anfang wirklich überlegt, wo ist denn eigentlich Lionel Messi, weil wir das gar nicht mehr gewöhnt sind, eine argentinische Nationalmannschaft. Richtig, ja. Halt ohne Messi. Weil so gefühlt ist der
war
seit 30 19. Jahren dabei.
Und kommen wir auch später, glaube ich, nochmal drauf, wenn es um die Szenen oder die Momente des Spiels geht, wo wir in die Kategorie Was wäre, wenn, hätte Fahrradkette, da taucht der Name ja vielleicht nochmal auf. Ja, also der Spielverlauf ging relativ munter los, muss man sagen. Also in der dritten Minute gab es schon die erste Rudelbildung, weil Bernd Schneider seinem Gegenspieler vorgeworfen hat, dass er eine Schwalbe gemacht hat. Das fanden dann nicht alle Argentinier so gut. Aber da...
Nee. Schiri auch früh gelb gezückt, das erste Mal gegen Poldi.
Also da war von Anfang an Zunder drin, hat sich dann aber gelegt und ehrlich gesagt ist es dann relativ chancenarm, glaube ich, so hingetröpfelt. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich fand eigentlich, dass immer so, also es war immer irgendwie Druck da und es war immer, wie soll ich sagen, du hast immer gedacht, es könnte jetzt was passieren. Also es war nicht so ein Ballgeschiebe, sondern die wollten, aber es hat nicht alles so, also es waren gute Abwehrreihen, sagen wir mal so.
Ja, es hat immer so, ja, so der letzte Pass gefehlt, dann auch immer mal, wenn, der falsche Pass gespielt. Ja,
aber auch die letzte Kreativität, also sich überhaupt mal was zu überlegen. Also es war dann so, oh, da ist der 16er, spielt lieber nochmal quer, als mal versuchen, einen durchzustecken oder so.
Und ich habe in der ersten Halbzeit tatsächlich nur eine Chance auf dem Zettel, das war der Kopfball von Ballard.
Jawohl.
In einer Viertelstunde.
Tatsächlich aber gefährlich.
Gefährlich, ja, aber viel mehr habe ich für beide Mannschaften nicht. Und was mir aufgefallen ist, bei den Deutschen noch, immer versucht irgendwie auch schon aus 35 Metern das Ding dann auch mal drauf zu zimmern, weil halt eben keiner irgendwie Kreativität versprüht
hat. Aber tatsächlich auch gerade die Jungen, also so Schweinsteiger, Podolski ist mir aufgefallen, die haben sich tatsächlich aber auch getraut, ob das jetzt immer so clever war, aus 35 Metern mal so drauf zu hämmern, sei mal dahingestellt, aber die haben es tatsächlich sich da getraut. Mir ist noch aufgefallen, dass wenn man sich mal die Viererkette von Argentinien anschaut, da hast du dann mit Ayala, Heinze und Sorin so im Durchschnitt halt, ja, so knapp über Gürtellinie die Größe. Das wurde, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen versucht auszunutzen, weil, also, in, sagen wir mal, erste Viertelstunde, 20 Minuten kam jeder zweite Ball lang und immer auf Klose, logischerweise, weil Podolski braucht so hoch nicht anspielen. Aber ich fand schon, dass Klose die Bälle auch gut geholt hat, halt immer mit dem Rücken zum Tor und relativ weit weg. Aber dadurch, dass er eigentlich schon einige Zentimeter größer als die drei waren, also drei von vier da hinten drin, hätte man das, finde ich, noch viel besser ausnutzen können. Aber das haben sie irgendwie nicht so richtig geschafft.
Nee, das Problem war für mich da, dass zu wenig nachgerückt wurde. Also Ballack ja auch im Prinzip bis zum 1-0 von den Argentiniern auch schon sehr, sehr defensiv gespielt.
Aber trotzdem krass, wie er jeden Ball, also wirklich jeden Ball, jeder Ball zentral immer an Spielstation Ballack. Der war ist in jedem Angriff beteiligt gewesen, weil er immer den Ball gespielt bekommen hat, war auch immer anspielbar, aber wirklich krass, also wie er jeden Ball auch gezogen hat.
Das stimmt, aber da hat war die Lücke so ein bisschen zu groß, fand ich. Wenn Klose den Ball festgemacht hat, war halt keiner da, um ihn mal kurz tropfen zu lassen. Er musste immer relativ weit zurückspielen.
Ja.
Und so war halt das, den Raum, den du eigentlich überbrückt hast mit dem langen Ball, so eigentlich schon wieder verloren.
Das ist richtig, ja. Ja, und also, was ich auch überraschend fand, es hatten beide Mannschaften, haben irgendwie keine schnellen Außenspieler gehabt im Mittelfeld. Und das hat irgendwie gerade bei den Deutschen dazu geführt, dass ja, da über außen einfach nichts durchkam. So gefühlt war es immer so, dass die äußeren Mittelfeldspieler, das waren Schneider und Schweinsteiger, vielleicht sollten wir die Aufstellung auch noch sagen gleich, dass Schweinsteiger und Schneider, die so ein bisschen auf außen gespielt haben, die eigentlich immer ins Zentrum gerückt sind, sodass Arne Friedrich rechts hinten und Lahm links hinten so nach vorne hätten durchbrechen können, was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Und so ist da irgendwie bei außen total viel verpufft, innen war es dicht und ja, das war dann, hat dann dazu geführt, dass es chancenmäßig, habe ich genauso wie du, auch wenig notiert. Die Aufstellung können wir vielleicht noch schnell sagen, also bei Deutschland im Tor Lehmann, dann die Viererkette von rechts nach links, Arne Friedrich, Mertesacker, Christoph Metzelder, Philipp Lahm und davor dann Thorsten Frings auf der 6 mit Ballack so zusammen, der dann aber den offensiven Part gespielt hat. Schweinsteiger links und Schneider rechts und vorne Doppelspitze Klose Podolski. Bei den Argentiniern haben wir im Tor Abbondanzieri, weiß auch gar nicht, ob der irgendwo auf der großen Weltbühne mal gespielt hat. Colucini, Ayala, Heinze, Sorin hinten, Mascherano davor auf der 6 und dann haben wir außen Maxi Rodriguez und Lucho González auf der 10. Der Senior Juan Roman Riquelme und vorne Hernan Crespo und Carlos Deves.
Also Abbondanzieri hat während der WM 2006 bei Boca gespielt. Das war auch so ein bisschen sein Verein. War dann 3 Jahre in Getafe und ist dann zurück zu Boca.
Getafe hatte ich ihn tatsächlich auch auf dem Schirm, aber ja.
War seine einzige Europastation. War die Taffe.
Ja, auf jeden Fall bis zur Halbzeit dann tatsächlich chancenmäßig nicht viel, aber hattest du auch so diese Spannung gefühlt oder hatte ich das exklusiv von uns beiden?
Nee, ich davon hat das Spiel in meinen Augen über die ganze Zeit gelebt. Man hatte immer das Gefühl, es könnte jetzt was passieren, was auch halt in meinen Augen den Namen halt geschuldet war, also mit Tevez und Crespo und Riquelme auf der einen Seite.
Genau.
Und bei Deutschland, da hat man immer so gewartet, per Mertesacker, da hat man immer so gewartet, dass jetzt einem was einfällt, das was passiert. Aber ja, es war unglaublich spannend, also auch in den Phasen, und das waren ziemlich viele in meinen Augen, wo nicht so viel lief, auf beiden Seiten, es war schon viel Kampf drinne.
Und ja, dann kam die 49. Minute.
Also diese Ecke von rechts weg von Lehmann. Und da ist passiert, Ayala. Der Abwehrchef, den hatten sie nicht auf der Rechnung. Zumindest nicht konsequent genug.
1-0 Ayala nach einer Ecke von Riquelme und ich glaube, das war die erste Ecke von Argentinien, die sie nicht auf einen kurzen Fünfer auf Sorin geschlagen haben. Und gleich wurde es belohnt, obwohl ausgerechnet auch noch von Miroslav Klose, also mit Ballack zusammen der beste Kopfballspieler, eigentlich gedeckt. Und vorhin habe ich noch gesagt, dass er eigentlich in der ersten Halbzeit viele Bälle noch festgemacht hat gegen ihn, aber da war er einfach zu spät. Und am Ende, glaube ich, muss man sagen, es konnte ja nur über eine Standardsituation fallen.
Ja, also ich habe erstmal genau das Gleiche hier stehen. Die erste Ecke, die nicht auf den Fünfer gezogen wurde, auf den ersten Pfosten. Weil, war tatsächlich so. Ja, und was du schon gesagt hast, es konnte nur nach einem Standard was fallen oder nach einem krassen Abwehrfehler. Und so, ich glaube, ja, stell schon mal das Phrasenschwein auf. Noch nie hat ein Tor einem Spiel so gut getan.
Kling! Ja, ist also, richtig. War dann der erste Rückstand für Deutschland im Turnier. Alle anderen Spiele waren sie vorne. Und ich fand schon, dass man deine Reaktion gesehen hat. Also sie wollten dann mehr machen, aber irgendwie ist es ihnen so im letzten Drittel immer noch genauso wenig eingefallen und haben dann irgendwie noch mehr versucht, mit Willi Sagnol Gedächtnisflanken aus dem Halbfeld da irgendwie vorne rein zu flanken. Aber Problem 1 war, dass Klose eigentlich spätestens in der zweiten Halbzeit, eigentlich auch schon Ende der ersten Halbzeit, völlig aus dem Spiel genommen war, hat nichts mehr gemacht. Und zum Zweiten hast du halt als zweiten Spieler vorne drin Lukas Podolski, den du jetzt mit so Halbfeldflanken eher nicht aus dem letzten Loch lockst.
Ja, und man hat gemerkt, Ballack ja schon eigentlich das ganze Spiel über und vorher Probleme gehabt mit der Wade.
Die Wade der Nation.
Wade der Nation, und das ist ja im Laufe des Spiels immer deutlicher geworden. Der hat sich ja auch zum Schluss dann eigentlich nur noch über den Platz geschleppt. Bewegungsradius wie ich früher. und er ist ja dann offensiver gegangen. Er hat ja dann Doppel-6 aufgelöst und hat eigentlich schon Zehner gespielt, aber er war halt nicht so spritzig dann unterwegs und so. Also er konnte auch nicht mal vorne rein, dann um einen Kopfball zu nehmen.
Richtig, also das hat man tatsächlich auch zu wenig gemacht. Also dass er wirklich mal in 16er Reihen startet, weil dann hast du halt noch einen Kopfballstarken mehr, also überhaupt eine Person mehr und dann auch einen Kopfballstarken mehr im Zentrum. Ich fand auch, dass Ballack bei allem, wie er die Bälle gefordert hat, verteilt hat, dass er halt aber auch teilweise das Tempo sehr verschleppt hat. Also dann irgendwie so eine halbe Pirouette, um einen Richtungswechsel zu machen und dann nochmal einen Querpass zu spielen, wo dann irgendwie das Tempo komplett aus dem Angriff genommen wird, kam nicht nur einmal vor.
Ja.
Aber
dafür hat er, fand ich, ein paar, oder das ist mir auch insgesamt aufgefallen, nicht nur von ihm, die Flankenwechsel brutal. Waren eigentlich sehr gut. Ja. Man hat nur viel zu wenig draus gemacht. Ja. Man hat dann den Platz, den man dadurch gewonnen hat, nicht genutzt, weil eben auch die Außenverteidiger nicht konsequent genug, gerade Friedrich auf rechts, bei Lahm war es besser, mit nach vorne gegangen sind, hätte man da noch viel, viel mehr draus machen können. Aber die Flankenwechsel waren insgesamt schon brutal gut.
Also gerade Ballack, da musste nur einen Fuß hinhalten, da waren schon ein paar schöne dabei und ist dann, wenn man mal so Rückschau, EM-Finale 96, ist dann schon ein ganz anderer Fußball gewesen. Auch nochmal ganz anders als heute, aber es hat mit dem Fußball heute dann schon deutlich mehr zu tun. Viel dynamischer und auch wirklich tatsächlich dann mal so taktische Aspekte mit so Flankenwechseln und so. Aber wie du schon sagst, da ist dann, der Flankenwechsel war gut, aber dann hast du immer so das Gefühl gehabt, der Ball kommt und dann fragt sich derjenige, der den Ball dann annimmt, schon eigentlich bevor er den Fuß zum Stoppen hinhält, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und nicht selten ist der Ball dann auch verstolpert worden und ins Seiten ausgegangen, obwohl er eigentlich gut kam.
Ja, und die Weiterentwicklung zu heute wäre halt eben gewesen, dass die Außenverteidiger den Weg mitmachen, dass du mit jeweils zwei Leuten auf dem Flügel stehst.
Hinterlaufen hast du gar nicht gesehen.
Das wäre dann Fußball wie heute. Nee, nein, gar nicht.
Und eigentlich schon. Du hast schon gesehen, weil die Mittelfeldspieler, die außen halt immer total ins Zentrum gerückt sind, dann ist es automatischer Hinterlaufen. Aber Hinterlaufen im Sinne von, dass auch zwei zusammen auf der Seite sind, das hast du gar nicht gesehen.
Ja, und du hast diese gerade auf rechts bei Arne Friedrich auch gemerkt, wenn der über der Mittellinie war, dann hat er so ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Ach nee, jetzt lieber den kurzen Pass zurück, damit ich mich wieder fallen lassen kann und jetzt nicht irgendwie gezwungen werde, den Doppelpass zu spielen und auch noch gehen und eine Flanke schlagen zu müssen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie muss ich gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie der Turnierverlauf von Arne Friedrich war, aber so wie Marcel Reif in dem Spiel auch geredet hat und es kommentiert hat, seine Aktionen, war er schon im Vorfeld so ein bisschen als Unsicherheitsfaktor ausgemacht worden und man war schon so quasi dankbar, dass er halt mal niemanden vorbeilässt oder so.
Ja, es hat sich, so also wie Ralf das gesagt hat, schon, dass, wenn das sein bestes Turnierspiel gewesen sein soll, ich habe ihm jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm sein werden, aber wenn das Beste war, dann will ich nicht das Schlechteste gesehen haben.
Ja, wie gesagt, dann Deutschland wirklich wollte ein bisschen mehr, aber so richtig viel an Chancen kam er dann nicht raus. Dann kam die 62. Minute und der Hoffnungsträger wurde eingewechselt, nämlich David Odonkor kam rein als erster
Absolut.
Wechsel. Bernd Schneider raus, was ungefähr einen Geschwindigkeitsunterschied von 64 km/h bedeutet hat. Und ich habe mir notiert, dass David Odonkor jetzt der Einzige auf dem Fußballplatz war mit roten Schuhen und aber auch der erste Flügelspieler, der seinen Namen auch verdient, weil er tatsächlich konsequent auf dem Flügel geblieben ist und meiner Meinung nach jetzt da auch wirklich mal gefährliche Aktionen gebracht hat.
Er hat, finde ich auch, das Flügelspiel belebt. Er hatte in der einen oder anderen Aktion so ein bisschen Pech. Er hat sich ganz oft versucht, den Ball vorbeizulegen außen am Verteidiger. Ja. Hat aber immer noch irgendwie das Bein dann getroffen oder so, dass er nicht so wirklich vorbeigekommen ist. Aber er hat es wenigstens versucht. Also war schon eine deutliche Belebung. Von dich.
Ja, ich fand, er hat wirklich viel, viel mehr Energie reingebracht und auch defensiv gut mitgearbeitet und hat auch, ich fand, dadurch, dass er so viel versucht, also wirklich auch mal was versucht hat, eins gegen eins, Flanken, mal schnell vorbeilaufen, dadurch, dass er das gemacht hat, hat er, finde ich, die anderen auch so ein bisschen mitgezogen. Also für mich sehr gute Einwechslung, was im Nachhinein immer ja ein bisschen komisch anmutet, weil Odonkor ja immer so ja, belächelt wurde, also die ganze Nominierung und oh ja, er hat ja eine Flanke gegen im Polenspiel zum 1-0 gemacht und so. Aber ich muss wirklich sagen, er war für mich, dem Spiel war es eine super Einwechslung. Er hat das viel, viel besser gemacht als die, die auf dem Platz waren, weil einen Schweinsteiger zum Beispiel hast du gar nicht gesehen. Bernd Schneider, war halt auch schon 33.
Ja. Auch nicht.
Ja. Und wie gesagt, ich fand Deutschland jetzt noch mit viel mehr Ballbesitz druckvoller. Und ja, also für mich hing es absolut mit der Einwechslung von Odonkor zusammen.
Ja, also das fand ich auch, hat viel versucht. Ja, aber ihm hat halt dann auch auf der Seite so ein bisschen der Partner dann gefehlt, mit dem er vielleicht auch mehr den Doppelpass spielen können, um dann aus dem Lauf vorbeizukommen.
Du hattest manchmal das Gefühl, dass der Friedrich froh war, dass der Odonkor das da vorne jetzt alleine macht, dann muss er schon nicht vor. So war so ein bisschen.
Ja, genau. Ja, ja.
Ja, ist ja gut, dann sieht's so aus, dann machen wir da schon mal rechts vorne, was dann muss ich nicht auch noch.
Ist immer ja gefährlich genug, muss ich meine Schnelligkeit nicht auch noch mit einbringen. Richtig.
Ja, 2 Minuten später dann Getümmel im argentinischen Strafraum nach einer Ecke und Abbondanzieri, ja, irrt ein bisschen im Strafraum rum und springt in Klose oder Klose in ihn, wie auch immer, Zusammenprall und kriegt das Knie von Klose so in Brustkorb, glaube ich, oder ja, in die Rippen. Und
ja, in die Hüfte, sowas, ne? Niere.
Irgend sowas. Und spielt dann noch weiter, aber ein paar Minuten später muss er dann raus und Leo Franco, oder wie Marcel Reif sagt, Leonardo Franco, kommt dann ins Tor. Und man muss noch dazu sagen, das Spiel lief ja weiter nach dem Zusammenprall. Und dann gibt es eine Schusschance von Ballack, so aus 10 Metern, so ein Aufsetzer, der so mit der Schulter noch weggeblockt wird. Und das wäre gar nicht so ungefährlich gewesen. Also wenn der nicht geblockt wird, dann ja, hat er gute Chancen auch reinzugehen, weil der Torwart ist nicht im Tor.
Ja, das stimmt. Das war gut abgewehrt, auch gut ohne Handspiel abgewehrt. Ich fand, das war auch für den Verteidiger gar nicht so einfach. Den noch,
ja, aber glaub,
weil der ja schon
dabei,
gut Volley-Aufsetzer gespielt wurde, dass der den noch ohne Handspiel da wegholt.
Muss ich übrigens auch sagen, weil es jetzt gerade passt, aber wir haben ja nachher noch unsere Kategorie, so das Spiel aus der Sicht von heute oder was aus der Sicht von heute auffällt. Aber es gab im ganzen Spielverlauf ein paar Situationen, wo es auch wo eine Hand oder ein Arm im Spiel war, es wurde nicht ein einziges Mal von irgendeiner Mannschaft gemotzt. Also es wurde nie gesagt, ja, hey, Hand. Nicht das Publikum nicht, die Spieler nicht. Und ich frage mich, wann hat es angefangen?
Ja, das ist eine gute Frage.
So, dann geht das Spiel weiter und Argentinien merkt, dass Deutschland besser wird und in der 72. Minute kommt es zu einem, ja, wie in der Rückschau sich viele Experten einig waren, folgenschweren Wechsel, nämlich Riquelme, der Spielmacher von Argentinien, wird ausgewechselt und für ihn kommt Esteban Cambiasso rein, damals noch mit Haar.
Dann,
ja, also für Cambiasso waren es Haare, ja. Und
ja, damit müssen nicht übertreiben.
Damit ein klares Zeichen auf Defensive, weil Campiasso als defensiver Mittelfeldspieler nach vorne irgendwie so gar nichts wissen wollte. Und hat dann tatsächlich Ballack komplett sofort in Manndeckung genommen. Also wirklich in Manndeckung. So diese Manndeckung, wenn der Trainer sagt, du gehst auch noch unter die Dusche mit ihm, mit diese Manndeckung.
Auf die Toilette, ja. Ja.
Das fand ich tatsächlich bemerkenswert. Zumal ja Ballack wirklich merklich gehandicapt war.
Ja. Also war ja mehrfach dann auch draußen bei Müller Wohlfahrt.
Ja.
Hat sich behandeln lassen und wirklich mit zunehmender Spieldauer einen Bewegungsradius gehabt, der einem Bierdeckel immer ähnlicher wurde.
Aber hat durchgehalten.
Also. Hat durchgehalten, ja.
Ist auch die Frage,
wenn du
hättest bringen sollen.
Naja, man hätte ja zum Beispiel Tim Borowski dann auch für ihn bringen können.
Der ja dann ein paar Minuten später auch kam.
Ja.
Nachdem übrigens Campiasso eingewechselt wurde, direkt eine Großchance. Maxi Rodriguez schießt vom 16er-Eck ungefähr ins Außennetz. Auch so eine der besten Chancen in dem ganzen Spiel eigentlich.
Ja.
Und auch so ein Angriff, der, glaube ich, ganz oft gespielt wurde von Argentinien, nämlich Ball in die Spitze zu Tevez, der wahnsinnig viele Bälle festgemacht hat und dann immer den Querpass raus auf den nachrückenden Rodriguez, und der hat meistens auch das Gleiche gemacht, nämlich entweder direkt abgezogen oder einmal auf links gelegt und abgezogen. In dem Fall aber tatsächlich sehr gefährlich.
Ja, und Argentinien hatte auch kurz nach dem 1-0 in so 55. Minute schon mal eine ähnliche Situation, und da spielen die den Pass rechts raus auf Rodriguez eben nicht, das oder zu spät dann,
ja.
Ganze Ecke zu spät, als er steht, und das wäre auch so ein Moment, nochmal eine der wenigen Kontersituationen von Argentinien, fand ich, also gab relativ wenig Konter, aber da war das auch das gleiche Schema wie bei der Chance, rausgelegt auf ihn und dann, dass sie hoffen, dass er nochmal so eine Bogenlampe rauszaubert.
Das ist richtig. Und genau, Borowski kommt für Schweinsteiger, und das war eine 75. und eine 80. Minute passiert dann das.
Ballack. Weiß nicht, ob dieser Tritt in die Wade nicht doch Folgen hat. Er wirkt nicht spritzig. Ballack. Er hat die Zeit zum Flanken. Borowski! Passiert. Ballack hat die Zeit zum Flanken, weil Coloccini nicht angreift. Dann die Verlängerung von Borowski. Kein Abseits. Und Klose vor Sorin. Endlich sein Kopfballtor. Und ich weiß nicht, ob er jemals ein wichtigeres erzielt hat. Keine Chance für Franco. Fünfter Treffer, Klose. 1-1 in der 80. Minute.
Ja, also das hatte sich so ein bisschen abgezeichnet, glaube ich, das Tor.
Ja, hatte sich's. Und da, finde ich, muss man auch den Hut ziehen vor Ballack, dass er da außen nochmal sich hinschleppt
zuerst,
und die Flanke schlägt.
Ja.
Dem Ball nachgeht und dann die Flanke schlägt, die ja eigentlich auch nicht sonderlich gut geschlagen war.
Nee, überhaupt nicht.
Borowski macht dann mit seinem Move das Ding eigentlich erst gefährlich. Und dann hat Argentinien, glaube ich, auch das erste und einzige Mal in dem Spiel in der Innenverteidigung nicht richtig gestanden und musste Sorin dann Klose im Kopfballduell verteidigen.
Ja.
Was ja noch ein noch größeres Mismatch war als gegen Ayala.
Ich habe nachgeschaut, es sind nochmal 2 oder 3 Zentimeter Unterschied zu Ayala gewesen. Also von daher, es waren zu Klose knapp 10 Zentimeter. Von daher, ja, ist richtig. Und ja, ich fand es nur so lustig, weil Reif dann wirklich noch Sekunden vorher drüber spricht, über die Wade von Ballack und dass er so sichtlich gehandicapt ist, und dann schlägt Ballack an die Flanke, die dann zum Tor führt. Fand ich noch einen ganz lustigen Twist der Geschichte. Aber ja, Borowski mit seinem Fadeaway über einen Scheidel-Rutsch-Kopfball und Klose halt eben nicht da, wo ein Mittelstürmer eigentlich steht, sondern kommt eigentlich wie so ein Außenstürmer, rückt er fast ein, so an der langen Ecke. Und ja, deswegen Sorin. Und die Flanke von Ballack war ja so, wo waren die? Sind so, nicht mal bis zum Elfmeterpunkt kam die ja. Also die war wirklich schlecht.
Die ist vor dem Elfmeterpunkt runtergekommen, ja.
Aber aufs Goldköpfchen von Timbo. Ah, ja, ich glaube, ich habe mir deswegen gemerkt, weil ich ein bisschen Faible für ihn habe oder hatte. Ah, hab.
Und Klose dann den Kopfball wahnsinnig gut platziert.
Gegen die Laufrichtung.
Sodass Leonardo Franco auch nicht mehr hinkommen konnte.
Richtig. Ja, und in der Folge eigentlich keine Entlastung mehr für Argentinien. Die waren auch ein bisschen geschockt. Hatte ich so einen Eindruck und wussten auch nicht so richtig, was sie machen sollen, im Gegensatz zu Deutschland, weil da hattest du das Gefühl, die gehen jetzt voll auf, also die wollen das Ding noch gewinnen.
Ja, und ich finde, du hast bei Argentinien gemerkt, und da haben die eigentlich gebraucht, bis zur zweiten Halbzeit der Verlängerung dann, dass die gar nicht wissen, was die ohne Riquelme dann machen sollen, weil so. Ich finde, das hat Reif auch ganz gut gesagt. Man hatte so in der ersten Halbzeit und bis zur Auswechslung dann immer so das Gefühl, wir dürfen den Ball erst steil spielen oder erst in die Spitze spielen, wenn er irgendwie vorher bei Riquelme war.
Ja.
Das stimmt. Und die hatten irgendwie überhaupt keinen Plan B dann nach dem 1-1, nachdem der Plan, wir verteidigen das jetzt zu Ende, nicht aufgegangen ist. Wie strukturieren wir überhaupt jetzt Angriffe?
Ja, und es war auch eben, weil eben gerade so ein Bindeglied fehlt. Also Tevez hat ja in der ersten Halbzeit wirklich, und auch Anfang zweiter Halbzeit, wirklich viele Bälle ja festgemacht. Aber das war immer, also es waren nie Bälle, die von ganz von hinten kamen, sondern da war meistens ja Riquelme, wie du sagst, auch mit eingebunden. Und dieses Glied fehlt jetzt halt, weil Tevez halt gar keinen Ball mehr festmacht. Und er kriegt jetzt halt viele so halbhohe, lange Bälle. Und da tut er sich natürlich schwer. Er hat einen guten Körper, aber von der Größe her ist es einfach schwierig. Und Crespo könnte das vielleicht besser, aber der ist schon lange ausgewechselt. Von daher, ja, gibt es da halt keine Entlastung mehr. Und deshalb, oder was heißt deshalb, dann in der 85. bringt dann Klinsmann tatsächlich Neuville noch für Klose. Und ja, ich glaube, Deutschland hat stürmt und hat dann das, was man so gemeinhin, glaube ich, als Momentum bezeichnet.
Ja, aber so wirklich eine Chance ist dann auch nicht mehr bei rausgesprungen. Also, dass man jetzt sagt, okay, jetzt mit der Brechstange und so auch
dafür
nicht.
Dafür stand es ja unentschieden. Also.
Fand ich so ein bisschen geguckt, ja. Ja, ich finde, sie haben so ein bisschen jetzt geschaut, wenn jetzt nochmal irgendwie ein Fehler kommt, wenn die uns noch was anbieten, dann nehmen wir das. Und wenn nicht, dann gucken wir mal in der Verlängerung. Genau,
das hat die Argentinien zum Beispiel nicht mal mehr gesagt. Die haben Argentinien nicht mal mehr gesagt, wenn sie uns das anbieten, nehmen wir es, sondern die haben gesagt, bietet uns an, was ihr wollt, Wir bleiben erstmal hinten. Und trotzdem gab es dann in der 88. Minute für mich eine der grisseligsten Szenen in dem ganzen Spiel, nämlich wieder gleicher Angriff, Ball auf Tevez, er macht ihn diesmal fest, spielt ihn wieder rechts raus, mit dem Rücken zum Tor, spielt ihn rechts raus auf Maxi Rodriguez und der legt sich den Ball so ein bisschen zu weit vor, parallel zur 16er-Linie, Richtung Auslinie läuft er und durch den Torauslinie und Philipp Lahm grätscht ihn einfach ab. So, also völlig unnötig und mir ist tatsächlich im Real Life ist mir so ein Nein rausgerutscht, weil es war wirklich so, ich wusste ja, was passiert, aber das war wirklich, also eine unnötige Grätsche, so überhaupt nicht Philipp Lahm-mäßig. Und Maxi Rodriguez sinkt da nieder und in der regulären Geschwindigkeit hätte ich sofort gesagt Elfmeter. Und in der Wiederholung sieht man, er knickt viel zu früh ein und kriegt auch deswegen zu Recht Gelb wegen Schwalbe. Aber ich dachte mir, wenn Maxi Rodriguez in der Situation nicht vorher einknickt oder abhebt, dann trifft Lahm ihn. Also dann trifft er ihn wirklich und dann gibt es Elfmeter und zwar völlig zurecht, weil die Grätsche war unnötig wie ein Kropf. Rodriguez wäre vielleicht schon noch an den Ball gekommen, ja, aber er hätte in der Situation, er bewegt sich eher vom Tor noch weg und Richtung Torauslinie, da könnte er eine Bogenlampenflanke kriegt er vielleicht noch hin, aber überhaupt nichts Kontrolliertes. Und Lahm, völlig unclever, will ihn da noch abgrätschen. Und ja, wie gesagt, wenn er nicht so blöd ist und vorher da niedersinkt, dann denke ich, trifft ihn lahm. Und dann gibt es Elfmeter und dann kriegst du 2 Minuten vor Schluss vermutlich das 2:1 und fliegst raus.
Ne, du hast, fand ich, dann danach auch gesehen, als der Schiedsrichter dann Rodriguez gelb gibt, wie erleichtert der Lahm auch war.
Er hat
ihm dann noch so auf die Schulter geklopft und wollte ihm so die Hand geben und so.
Ja.
Und grinst dabei so ganz unsicher so und Daumen hoch und so.
Da sind ganz viele Sachen.
Da war Lahm schon richtig erleichtert. Da sind
viele Sachen vom Herzchen gefallen. Also ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ja, aber es ist... es gab eine ähnliche Situation in der ersten Halbzeit, wo es Freistoß für Deutschland dann gab, als Bernd Schneider relativ weit außen umgegrätscht wurde. Und da macht Schneider halt richtig, er läuft halt einfach rein in den Mann und lässt sich halt dann fallen. Und hätte Rodriguez das hier genauso gemacht, dann hätte es auch klarer Elfmeter
dann. Hätte es geben müssen auf jeden Fall. So nicht.
Aber so. Und so war es einfach dumm. Einfach
ja, und dann gibt es Verlängerung. Für Argentinien, wie du vorhin schon gesagt hast, nach dem Mexiko-Spiel im Achtelfinale die 2. in Folge und keine der beiden Mannschaften kann noch wechseln. Das heißt, das lief alles auf einen Abnutzungskampf raus und es bedeutete, dass Ballack auf jeden Fall durchspielen muss und er war völlig am Ende. Er war wirklich völlig am Ende.
Und er hat mir wirklich leid getan, als ich es vorhin nochmal gesehen habe.
Über Ballack wurde auch immer viel geschrieben und viel gelacht und wie auch immer, aber er hat sich Schweinsteiger-esk, also ich sag mal, wenn es ein Finale gewesen wäre, dann würde man über ihn genauso reden wie damals über Schweinsteiger 2014. Weil er hat sich wirklich aufgeopfert und.
Und,
geblutet hat er halt nicht, ja.
Und es war ja auch so, dass wenn er dann zufällig nochmal in Ballnähe war, hat er ja auch jeden Zweikampf noch mitgenommen. Ist ja nicht so, dass er komplett zurückgezogen hat oder sich nur noch hat anspielen lassen und kurz weiter. Er hat ja immer, wenn es ging, sich auch noch reingeschmissen. Gegen
Ende hat man ihn dann schon versucht zu verstecken. Dann ist er irgendwie so von seiner Zehnerrolle so ein bisschen nach außen. Aber ja, man wollte ihn da, glaube ich, gerade auch defensiv so ein bisschen verstecken, weil Argentinien ja trotzdem stumpf alle Angriffe über die Mitte gebracht hat. Ja, aber... Am Ende hat er durchgehalten und Verlängerung habe ich keine besondere Szene, keine besonders gefährliche oder sonst irgendeine besondere Szene notiert. Hast du irgendwas, ist irgendwas aufgefallen?
Ich habe noch was, ja. Das Lattending von Coluccini in der 115. Weil da hat Lehmann, finde ich, auch viel Gottvertrauen, dass der... dass der übers Tor geht und dann fällt er noch so auf die Latte und geht ins Aus. Also den guckt er schon mit sehr viel Mut in der Verlängerung kurz vor Schluss bei 1-1. Die Eier musst du haben, um den drüber zu gucken.
Das kann ja auch sein, dass er gedacht hat, oh, das schaffe ich eh nicht.
Das kann auch sein. Ich glaube, so wie er aussah, glaube ich, hat er sich verschätzt. Er dachte, er geht deutlicher drüber, weil er dann auch so kurz durchgepustet hat danach. Aber sonst, mehr habe ich in der Verlängerung auch nicht.
Abpfiff?
Vielleicht dazu nur kurz. Argentinien war zweite Halbzeit. Der Verlängerung fand ich optisch schon ein bisschen überlegener. Aber war eigentlich wie das ganze Spiel, dass nicht so wirklich was bei rumgekommen ist.
Also wie gesagt, bei beiden nicht. Und diese Latte-Geschichte war ja auch dann eher ein Zufallsprodukt und jetzt nicht.
War ein absolutes Zufallsprodukt, ja.
Und dann wird abgepfiffen und es gibt Elfmeterschießen und dann beweist Lehmann aber Zielsicherheit und es kommt zur legendären Szene, als Olli Kahn zu Jens Lehmann hingeht und ihm die Hand anbietet und sie sich sportlich einschlagen und Olli Kahn Jens Lehmann alles Gute wünscht. Und wer die Geschichte nicht kennen sollte, was da im Vorfeld passiert ist, dem können wir das vielleicht kurz zusammenfassen, dass mit der Amtsübernahme von Jürgen Klinsmann Olli Kahn so, ja, Ausgebote trifft vielleicht ganz gut wurde und dann auch Jens Lehmann, die neue Nummer 1 war, obwohl er auch schon im fortgeschrittenen Alter war, inklusive des Rauswurfs von Torwarttrainer Sepp Maier, der ja auch, ja, also das klar gegen Kahn auch galt, weil Kahn und Sepp Maier ja eine jahrelange oder jahrzehntelange enge Beziehung hatten, auch im Verein. Und da war ja dann auch vor dem Turnier noch erwartet worden, ob Kahn, also dass Kahn ja eigentlich gar nicht mitfährt. Und Kahn hatte dann entgegen aller Erwartungen gesagt, nö, er fährt mit, er unterstützt die Mannschaft. Und dann kam es eben zu diesem speziellen Handschlag, weil die beiden sich ja persönlich jetzt auch nicht besonders grün sind oder waren. Das war noch eine sehr bemerkenswerte Szene, bevor es dann tatsächlich zum Elfmeterschießen kam, fand ich.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen.
Warst du Team Kahn oder Team Lehmann?
Gar nichts, glaube ich, von beiden nicht. Also
Team Hildebrand.
Das ist ja so ein typischer ich war immer schon Team Tim Wiese.
Team Wiese.
Das ist ja Team Wiese. Das ist ja so ein typischer Löw-Klinsmann-Move, dass man so Leute halt nicht, also auch verdiente Leute, dass man das nicht vernünftig macht. Man kann ja da eine andere Ansicht haben. Und Klinsmann hat ja damals auch immer versucht, ja, ich nehme Lehmann, weil der fußballerisch besser ist. Das stimmt in meinen Augen auch.
Das stimmt.
Dass Kahn mit dem Ball am Fuß jetzt nicht so sonderlich überragend war. Ja, aber die Art und Weise war halt und das Drumherum, auch was du schon gesagt hast mit Sepp Maier und dass das dann auch erst bei diesem unsäglichen Testspiel damals vor der WM gegen, im März war das glaube ich, gegen Italien, auch einfach so kommuniziert wurde. Also die ganze Art und Weise hat mir nicht gepasst. Dass man das so entscheiden kann, ja, gibt's Gründe für. Das ist trainerabhängig, aber wie gesagt, das ganze Drumherum, Art und Weise, fand ich einfach eine Frechheit und das ist aber ja auch das, was Klinsmann jetzt bei Hertha auch mit ein paar Leuten gemacht hat und Löw danach auch mit Ballack zum Beispiel und so, dass man so einfach mit Leuten
nicht umgeht. Den Bayern-Spielern dann jetzt auch mit Hummels, Müller.
Also den Bayern-Spielern, absolut, ja.
Genau, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Du kannst sportlich, hat er das sagen und er entscheidet es und da gibt es immer Millionen Menschen, die es natürlich besser wissen. Da kannst du jede Entscheidung, musst du akzeptieren, aber es geht tatsächlich um die Art und Weise und die war da meines Erachtens, also ich bin natürlich absolut natürlich im Team Kahn gewesen, aber die Art und Weise war einfach nicht in Ordnung und ich fand schon, dass es von Kahn tatsächlich Größe bewiesen hat, dass er da nochmal hin ist und ihm da alles Gute gewünscht hat. Und Lehmann ist ja auch nach dem Elfmeterschießen mit als erstes dann zu Kahn hin und hat ihn, dann haben sie sich so kurz in den Arm genommen. Das fand ich sehr schön eigentlich, sehr persönlich. Und nicht so, man hatte nicht den Eindruck, dass beide das machen, damit es irgendwie Kameras sehen und nachher hochgejazzt wird, sondern ich hatte den Eindruck, das war beidseitiger Respekt und so beidseitiges Verständnis, hey, es geht gerade um mehr, es geht um was Größeres.
Ja, ich glaube auch die diese ja Abneigung, die beide schon gegeneinander hatten, kam auch nie in meinen Augen daher, dass die sich nicht respektiert haben oder ihre sportliche Leistung, sondern einfach nur, weil das beides ja auch so Alpha-Tiere waren.
Ist klassische Torhüter-Problem
halt. Und das deswegen, glaube ich, immer eher mal angeeckt hat.
Ja, also ich in solchen Situationen weißt du ja auch nie, wie viel oder ob da überhaupt persönliche Sachen eine Rolle spielen. Das ist ja jetzt, haben wir jetzt mit Neuer, Ter Stegen was Ähnliches. Ich kann mir nicht vorstellen oder weiß jetzt nicht, ob die persönlichen Abneigungen haben, aber es sind halt zwei Leute, die zur gleichen Zeit um den gleichen Platz kämpfen. Und da ist natürlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, ist ja logisch. Von daher, ja, ist auch die Frage, inwieweit das dann was Persönliches ist. Aber das dann zu trennen, ist, glaube ich, die Kunst. Und das haben sie in dem Moment
geschafft. Ja, absolut.
Und dann kommt es zum Elfmeterschießen. Und ich glaube, wir können es ja relativ kurz machen. Die Deutschen treffen alle. Ayala verschießt für Argentinien. Und dann tritt Esteban Cambiasso an.
Cambiasso. Die wollen wissen, was Druck ist. Das ist jetzt Druck. Ist das eine Sensation? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mal mehr das. Und das spricht für die deutsche Mannschaft. Lehmann. Kahn war bei ihm. Michael Ballack. Lehmann, der Held. Und er geht in die Kabine, glaube ich. Will nur noch allein sein.
Zumindest in dem Punkt gleicht er sich auf jeden Fall mit Olli Kahn, würde ich sagen. Ja, Deutschland stand im Halbfinale. Dann gab es noch Tumulte, die sich dann relativ schnell aufgelöst haben mit Spätfolgen, die wir gleich noch thematisieren. Aber ich glaube, das sollten wir gar nicht so, so groß tun. Ja, dein Fazit des Spiels?
Ja, noch kurz zum Elfmeterschießen. Also Ayala, glaube ich, mit dem schlechtesten Elfmeter aller Zeiten. Also den hätte Lehmann auch mit dem Fuß stoppen können. Jetzt auch nicht.
Hat aber und, nicht und deswegen soll er der bessere Fußballer sein, oder was?
Eben, genau. Ja, alles Humbug. Und es war aber beide Male, also bei beiden Elfmetern vom Lehmann aus gesehen, die linke Ecke. Und die hatte er im gleichen Jahr im Champions League Halbfinale gegen Villarreal, hat er gegen Riquelme in der 90. damals einen Elfmeter auch in der Ecke gehalten. Ah. Wodurch Arsenal ja dann erst ins Finale gekommen ist.
Wobei also da Lehmann nach 10 Minuten die rote Karte gesehen hat und Arsenal vermutlich auch deshalb das Finale verloren hat.
Ja, aber im Halbfinale gegen Riquelme in der 90. einen weggekratzt. Die linke untere ist quasi die Lehmann-Ecke.
Die Lehmann-Ecke, ja. Wobei ja jetzt beim Elfmeterschießen vieles natürlich auch auf dem Zettel stand.
Ja, das war richtig. Ja, ja und Fazit.
Fazit?
Ich fand es so ein bisschen krass, auch, hat man ja eben in dem Einspiel auch nochmal gehört, dass das so als vorher ja schon so als Sensation gegolten hat, wenn Deutschland gewinnt gegen Argentinien. Puh, weiß ich nicht. Fand ich gar nicht so.
Ich glaube, das war aber mehr der Klasse, also nicht unbedingt der Klasse Argentiniens geschuldet, sondern eher, dass man einfach nicht wusste, was mit der deutschen Mannschaft anzufangen war.
Ja, und sonst, ja, ich fand im Großen und Ganzen schon verdient, dass Deutschland weitergekommen ist. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich.
Ja, sehe ich auch so. Elfmeter, dass es zum Elfmeterschießen kommt, war gerecht. Und das Ergebnis am Ende geht dann, glaube ich, schon in Ordnung so. Also, ja. Ich fand im Großen und Ganzen über die 120 Minuten hat Deutschland zumindest mehr versucht. Von den Großchancen her, ja, kannst es ja an nicht nur an einer Hand, sondern an einem Daumen abzählen. Aber ja, ich denke, dass dann gerade auch Richtung Schluss der regulären Spielzeit Deutschland viel mehr versucht hat. Und ja, von daher, mit Deutschlandbrille sowieso geht es dann, glaube ich, schon in Ordnung. Wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte denn alles ändern können? Gab es so für dich einen Schlüsselmoment in dem Spiel?
Für mich gab es mehrere kleine Momente. Also ich habe mir 4 Stück insgesamt aufgeschrieben, die jeder für sich genommen, glaube ich, schon was hätten drehen können. Also zuerst, da hatten wir ja vorhin auch schon, dass Poldi relativ früh, ich glaube 2., 3. Minute auch, schon gelb gesehen hat. Und dann in der 26., 27. sowas Minute relativ zu spät in einen Zweikampf kommt, wo man auch schon sagen kann, da hat Lubusch Michel als Schiedsrichter schon ein Auge zugedrückt. Da hätte man, also hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er mit Gelb-Rot geht. Und
in der 26. Minute
die Frage. Ja, eben. Und das ist die Frage, da hätte sich das Spiel schon ändern können, wenn Deutschland 60 Minuten, 65 Minuten erstmal regulär in Unterzahl spielt. Das auf jeden Fall.
Plus dann oder eher minus einen Michael Ballack, der dann natürlich dann noch mehr abbaut.
Ja, in Unterzahl. Eben. Ja. Also das habe ich mir aufgeschrieben. Dann, das hatten wir vorhin schon, die beiden argentinischen Konter. Also einmal kurz nach dem 1-0 und dann die Chance von Rodriguez. Natürlich, wenn das 2-0 fällt, glaube ich, kommt Deutschland nicht nochmal zurück. Ich habe noch, das hat mir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, wir hatten jetzt nur die mögliche Elfer-Szene von Maxi Rodriguez. Ich finde aber auch, dass Argentinien sich nicht beschweren darf, wenn die wenn Deutschland einen Elfer kriegt in der 60. Das war, also Ballack hatte ja dann so ein bisschen so eine Fehde mit Ayala während des Spiels.
Ja, ist aber auch immer leicht und gefallen, muss man sagen.
Ja, das stimmt, also aber Ballack. Ballack, bei der ersten Szene davon hat Ayala schon die Hand einen Ticken zu lange am Trikot, wo du zumindest dich auch nicht beschweren darfst, wenn der gepfiffen wird. Wenn Ballack vielleicht nicht ganz so leicht runtergeht, wird er auch gepfiffen.
Ich glaube aber, dass tatsächlich das das Problem war und dass es davor auch schon einige Szenen gab, wo Ballack wirklich, also er legt ihm so die Hand auf die Schulter und er lässt sich fallen. Schwierig. Also isoliert betrachtet gebe ich dir recht, in dem Rahmen des Spiels, wie das davor lief und wie auch die Linie von Michael war, also dass er auch zum Beispiel dann Podolski auch drauflässt und solche Geschichten, kann er ihn ja nicht pfeifen.
Ja, ja, ins Spiel eingebettet auf jeden Fall, aber das war die erste Szene von dem Privatduell. Und deswegen, also da, er kann sich zumindest nicht beschweren, wenn er pfeift. Und dann, das hattest du vorhin schon gesagt, die Auswechslung von Riquelme war in meinen Augen auch zu früh mit der 70. Minute.
Ja, da kann ich gleich anschließen. War vielleicht zu früh. Auf der anderen Seite, ich auch jetzt, das, wenn ich das Spiel nochmal gesehen habe, das wird ja wirklich immer, das ist ja so allgemein hin, wird das ja als der Wendepunkt des Spiels gesehen, die Auswechslung von Riquelme. Ich glaube, man muss aber da ein bisschen einschränken. Also für mich, ich fand ihn in dem Spiel nicht gut. Ich fand ihn völlig unauffällig. Und grundsätzlich fand ich die Auswechslung vollkommen in Ordnung, weil er hat dem Spiel so richtig viel nicht gegeben. Hat es auch eher so ein bisschen wie Ballack, ein bisschen verschleppt und ja, der dynamischste war ja sowieso noch nie. Und wenn es dann auch sonst nicht so läuft, dann ist es einer der ersten, der halt auch mal ein bisschen untergeht. Aber was natürlich dann der Trainer, José Pekerman, damit für ein Signal an die Mannschaft sendet, ich glaube, das ist das, was nachher tatsächlich der Wendepunkt war. Weil damit signalisiert er, Leute, wir gehen jetzt nur noch hinten rein. Ich nehme unseren potenziell besten Mann nämlich raus. Den, der irgendwie das Spiel strukturieren soll und ordnen, den nehme ich raus und nehme einen, der hinten dicht machen soll. Und ich glaube, dieses Signal ist es, was tatsächlich an die Mannschaft gesendet wurde und was du auch gemerkt hast, dass es tatsächlich, dass es was ausgelöst hat.
Das ist das eine und das andere ist aber halt auch, dass Riquelme trotzdem, auch wenn es nicht gut läuft, hat man ja dann auch beim 1-0 gesehen, einfach richtig gute Standards schlägt, richtig gute Freistöße schießt. Und einfach bei so einer Aktion, auch wenn das ganze Spiel sonst relativ an ihm vorbeigelaufen ist, dadurch immer noch zu einem Faktor werden kann. Und ich weiß nicht, ob ich mir das beim 1-0 in der 70. Minute den schon nehme oder halt nicht noch 10 Minuten warte oder eine Viertelstunde und ihn dann kurz vor Schluss rausnehme, wenn es immer noch 1-0 steht.
Das ist richtig. Aber klar, du musst als Trainer, musst du dir halt irgendwann die Frage stellen, will ich jetzt, ich sage jetzt mal übertrieben, wie lange will ich ihn noch durchschleppen, so, weil defensiv bringt dir Enrique Hemme natürlich auch keinen Mehrwert, das ist ja auch klar. Und von daher, ja, also ich glaube, wir würden nicht darüber reden, wenn Argentinien das Spiel gewinnt, würde keiner im Nachhinein sagen, oh, boah, das ist aber gut gegangen, ja, Enrique Hemme dann ganz schön früh rausgenommen. Glaube ich nicht. Ich finde, rein isoliert sportlich gesehen an diesem Tag ist die Auswechslung vollkommen in Ordnung gewesen.
Gut, siehst du auch so. Ja, wie gesagt, also für mich kam sie einfach zu früh. Dass sie in Ordnung war, dass er kein gutes Spiel gemacht hat, ja. Aber für mich einfach 10 Minuten zu früh.
Ich habe noch zwei andere Momente mir noch aufgeschrieben. Den einen, den haben wir vorhin schon besprochen, und zwar 2 Minuten vor Schluss, diese Grätsche von Lahm. Völlig unnötig. Und da hätten sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr zurückschlagen können. Wenn es dann auch zwar nur 2-1 steht, aber ich glaube, dann wäre einfach der Punch hätte dann wirklich vollkommen gefehlt und das war sehr fahrlässig und das hätte wirklich schnell ins Auge gehen können. Und mein letzter Moment noch war, als Klinsmann Klose rausnimmt. Ja, ihm ist wirklich nicht viel gelungen, aber im Nachhinein finde ich, kann man schon sagen, dass er Klose rausnimmt und nicht Podolski, weil Podolski fand ich unterirdisch, hast du nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der 10 Ballkontakte hatte. Und von den 10 Ballkontakten waren 8, wo er einfach direkt drauf zimmert von 50 Metern Entfernung. Und dass er Klose rausnimmt und nicht Podolski, hätte vielleicht im Nachhinein auch der Riquelme-Moment für Deutschland werden können. Also, dass man sagt, ey, warum nimmt er denn jetzt schon den Klose raus und nicht jemand anders? Weil der Klose kann ja immer noch einen machen. Der ist ja immer für ein Tor gut. Klar, da hat er dann sein eines schon gemacht, aber auch Richtung Verlängerung gesehen. Es war ja 5 Minuten vorm Ende. Wie gesagt, hätte man im Nachhinein echt sagen können, möglicherweise wäre das der Riquelme-Moment für Deutschland geworden. Wenn ja. du dann das Tor kriegst und vorne drin hast du da noch Podolski und Neville, wo du dann sowieso ja eher mit längeren Bällen operierst, dann bist du da ja völlig verloren.
Ja, ist die gleiche Diskussion wie bei Riquelme. Ich hätte an der Stelle von Löw auch noch gewartet oder von Klinsmann auch noch gewartet bis in die Verlängerung, weil der Wechsel in meinen Augen nur im Hinblick auf das Elfmeterschießen Sinn ergibt, weil Poldi natürlich ein sicherer Elfmeterschütze ist und Olli Neville auch und Klose bis dato ja noch nicht so in Erscheinung getreten ist damit, ist das für mich die einzige Erklärung, dass er so wechselt. Ich sehe das auch wie du, eigentlich hätte man viel eher auch Poldi runternehmen müssen. Er sitzt vor dem Hintergrund des drohenden Elfmeterschießens, ist der Wechsel richtig, aber auch zu früh. Auch 10, 15 Minuten zu früh.
Ja, die Nachwirkungen des Spiels gibt es dann ja die Tumulte, die wir schon angesprochen haben. Thorsten Frings wird dann nach einem mutmaßlichen Schlag gesperrt fürs Halbfinale, nachdem ein italienischer Fernsehsender die nochmal neue Bilder ausgespielt hat oder ja, veröffentlicht hat. Und es ging natürlich dann
und
im Halbfinale.
Sein argentinischer Konterpart, also den er geschlagen haben soll, auch gesagt hat, ich habe keinen Schlag gespürt.
Ja. Und trotzdem wurde er gesperrt nach den Bildern eines italienischen Senders, obwohl es jetzt dann gegen Italien ging. Ja, hatte dann schon ein Geschmäckle und wahrscheinlich wird man das auch nie auflösen können. Frings wird immer sagen, er hat ihn nicht geschlagen. Auf den Bildern sieht es teilweise aus, als würde er es. Der Gegner sagt, er hat es auch nicht. Man weiß es nicht genau, deswegen lohnt sich es, glaube ich, auch nicht, da ewig drüber zu sprechen. Jedenfalls ist trotzdem das Spiel, ich glaube, Argentinien war so die endgültige Geburtsstunde vom Sommermärchen, also so als Ganzes. Und auch das ganze Turnier, ja, sowieso auch so die Geburtsstunde, Klinsmann, Löw vielleicht erst später. Ich glaube, man hatte ja dann, es hat dann schon eine Weile gedauert, bis man so ein bisschen das getrennt hat, so wer eigentlich die taktische, fußballerische Arbeit gemacht hat und wer vielleicht eher so fürs Teambuilding und die guten Ansprachen zuständig war. Aber es hat
ich halt, glaube, das kam tatsächlich auch erst durch den Film, der da entstanden ist.
Ja.
Dieser Doku-Film, da kam das so das erste Mal, wurde das da so ein bisschen zumindest für mich so ein bisschen deutlich, dass es da wirklich diese relativ strikte Trennung auch gab.
Genau, und der Film hat dann natürlich das Ganze nochmal sowieso verstärkt, das ganze Gefühl, dass so einfach eine Riesenbegeisterung für die Nationalmannschaft da war, natürlich auch enorm gepusht dadurch, dass es im eigenen Land war, die WM. Aber wenn man nochmal so zurückdenkt, waren es einfach lange Jahre der, ich sag mal, fußballerischen Abstinenz, weil wenn man sich die Mannschaften 2004, also 2 Jahre vorher, 2004 EM, katastrophal, 2002 WM, ja, Finale, aber mit einem Fußball, wo du dir denkst, okay, da weißt du jetzt auch nicht, wie die da hinkamen.
Wo Olli Kahn und Kopfballtore von Ballack und oder Klose.
Ja.
So lässt sich ja die WM 2002 zusammenfassen.
Genau. Und dann gehst du nochmal früher, 2000, die EM kannst du jetzt sofort vergessen, das ist ja wirklich das Körperverletzung. Ja,
hallo, Erich Ribbeck, Team Gegenpressing-Trainer.
Ja, außer Ribbeck könnt ihr alle gehen. 98 im Viertelfinale gegen Kroatien rausgeflogen, Christian Wörns-Roth, obwohl er nach seiner Ansicht sicherlich der beste Spieler der WM war. 96 dann der EM-Sieg, okay, und dann haben wir 94 im Viertelfinale, Achtelfinale gegen Bulgarien. Ja, ich weiß nicht mehr, Viertel- oder Achtelfinale. Sei es drum. Auf jeden Fall war das fußballerisch immer eine Schonkost und das war schon was anderes. Also ich fand schon, dass es stellenweise flüssige Kombinationen, ganz guter Fußball. Also war, fand ich echt gut.
Ja, fand ich auch. Und es war ja so ein bisschen, oder das heißt so ein bisschen, es war in meinen Augen der Beginn so dieser goldenen Nationalmannschaftsjahre, zumindest unserer Zeit bis jetzt, weil danach ja auch, also man hat zu wenig draus gemacht, weil Spanien die noch goldenere Generation halt hatte. Danach, man war ja eigentlich bei jedem Turnier bis 2014 im Halbfinale, im Finale, also immer richtig weit gekommen, auch mit richtig gutem Fußball, und 2014 ja dann auch gekrönt, haben sich auch viele, wo es 2006 so angefangen hat, haben sich ja dann echt noch gekrönt, Schweinsteiger, Podolski, Mertesacker,
Arne Friedrich,
haben ja wirklich viele,
weiß ich gar nicht.
Ja, nee. Weiß ich auch nicht mehr genau, aber einige zumindest da noch. Klose.
Ja. Schweinsteiger.
Und und das war der Beginn war 2006 und so 2014 war quasi das Ende.
Ja.
Dieser Ära richtig. Mit den Spielern, meine Meinung.
Das ist richtig, ja.
Und wie gesagt, hatten das Pech, dass Spanien halt eben die noch goldenere Generation hatte, ne?
Ja.
Sonst wäre da noch ein Titel mehr vermutlich rumgekommen.
Das ist auf jeden Fall schwer anzunehmen, ja. Kleine Randnotiz noch, Juan Pablo Sorin ist nach der WM dann zum HSV gewechselt.
Ja, das habe ich vorhin, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, habe ich aber vorhin auch gelesen, ja.
Doch, dass der im HSV war, auf jeden Fall. Ich wusste nur nicht wann und fand es dann tatsächlich nur bemerkenswert, dass es tatsächlich nach der WM war. Aber dass der dort war, das 2 Jahre, glaube ich, das war mir Begriff. Wenn wir das Spiel, wir haben es am Anfang angesprochen, Reality Check, wenn wir das Spiel aus heutiger Sicht angucken, was ist da für dich, was sticht da raus, was ist da bemerkenswert?
Also für mich ist wirklich erstmal bemerkenswert diese Bedeutung dieses Zettels, der es ja mittlerweile bis ins DFB-Museum geschafft hat, dass da so viel draus gemacht wurde. Das fand ich bemerkenswert. Und ich finde es bemerkenswert, wie viele, also was wir eben schon so kurz angesprochen hatten, wie lange wir von den Spielern jetzt geprägt wurden oder von einigen von den Spielern, dass wirklich welche gibt, die von 2006 bis 2014, 2016 jetzt mit durchmarschiert sind.
Ja, also dazu kann man vielleicht sagen, was mir auch natürlich nicht so bewusst war, jetzt bevor ich das Spiel wieder angeschaut habe, Philipp Lahm war ja erst 22, Per Mertesacker sogar 21 erst und Christoph Metzelder auch erst 25. Also es war da tatsächlich hinten sogar, man hat ja immer Kinderriegel gesagt bei Dortmund.
Ja.
So ähnlich, so weit weg war das da nicht. Und ich muss auch sagen, dass man gerade bei Lahm tatsächlich auch gesehen hat, dass er halt erst 22 ist. Also nach dem Spiel finde ich nicht, dass man gesehen hat, dass aus Lahm der Spieler wird, der nachher wurde. Viele Stockfehler drin gehabt, diese so Ballverhaspler und dann natürlich noch diese Grätsche kurz vor Schluss, die er später nie so gemacht hätte. Und
Nein.
Ich habe extra nochmal geschaut, er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon ein Jahr wieder aus Stuttgart zurück bei Bayern.
Okay, ich hätte, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, er war noch beim VfB.
Dachte ich auch und hätte es mir auch so erklärt, so von wegen, ja, klar, junger Wilder, bliblablub. Aber er war schon ein Jahr wieder zurück in München. Und ja, also wenn du heute sagst, ein Spieler, der mal so eine Karriere gemacht hat und wirklich absolute Weltklasse ist, auf wahrscheinlich sogar 2 Positionen, dann und du dann sagen würdest, naja, mit 22 hast du davon jetzt noch nicht wirklich was gesehen, das würde es heutzutage ja nicht mehr geben.
Nee, das stimmt. Heute wärst du mit 22 oder dann danach schon ein Spätstarter.
Ewiges Talent.
Ewiges Talent. Was ich aus heutiger Sicht noch bemerkenswert finde, das kam mir dann auch erst, als ich die Aufstellung gesehen habe und dann, dass es auch so gespielt wurde. Ich hatte gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, dass Schweinsteiger seine Karriere quasi auf dem Flügel begonnen hat und dann erst später in die Zentrale gerückt ist. Weil wenn man dann so das Mitte Ende seiner Karriere bedenkt, denkt man, warum auf dem Flügel? Das ist viel zu langsam für. Aber das hat er ja tatsächlich so begonnen, ne? Das hatte ich also, so auch nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Das hatte ich tatsächlich noch voll auf dem Schirm, aber natürlich auch qua Vereinszugehörigkeit war mir das dann schon bewusst. Van Gaal war meiner Erinnerung nach der Erste, der ihn in die Zentrale gestellt hat. Aber da sprichst du noch einen Punkt an. Also ich glaube, dass das tatsächlich bei Schweinsteiger so war, dass man halt gesagt hat, naja, also so ein bisschen wie beim Hobbykicken. Ja, die Jüngsten gehen nach vorne, weil die können laufen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Schweinsteiger halt auch so war. Naja, der ist halt noch jung, der spielt ja natürlich außen. Irgendwie, der kann ein bisschen kicken, hat einen, ja, weil er halt jung ist, eine gute Geschwindigkeit noch halbwegs. Der spielt dann halt außen, weil wo sonst? In der Zentrale müssen ja die Alten langsam spielen. Und weil, wenn du mir...
Das ist aus heutiger Sicht ja auch so. Also beide deutschen Außen, auch Bernd Schneider dann, würden heute bei keinem ambitionierten Verein mehr auf den Außen spielen, weil sie viel zu langsam sind.
Aber das war tatsächlich bei beiden Mannschaften, ist mir das aufgefallen, wenn du die Aufstellung anschaust. Bei Deutschland auf den Außen Schneider mit 33, im Mittelfeld dann noch Frings und Ballack, die jetzt natürlich die Dynamik auch nicht mit Löffeln gefressen haben. Dann hast du den Schweinsteiger, okay, der war halt noch jung. Und dann schaust du bei Argentinien, Mascherano, Maxi Rodriguez und Riquelme, das waren jetzt Zeit ihres Lebens auch keine Sprinter. Von daher wundert es natürlich auch nicht, dass die im Prinzip alle ohne Flügel gespielt haben und das eigentlich alles durch die Mitte ging.
Ja. Ja.
Was mir noch aufgefallen ist, also wenn wir jetzt noch kurz, vielleicht ein kleines Detail, beide Mannschaften mit Doppelspitze siehst du heute gar nicht mehr. Also wirklich auch beide Mannschaften. Crespo, Tevez und Klose, Podolski. Und ich hatte, habe ich vorhin schon kurz angesprochen, wirklich nicht mehr vor Augen, obwohl er auch bei Bayern eine Zeit lang war, was für ein dominanter Spieler Michael Ballack war in seiner Hochphase. Und es war ja, ich glaube, was war 28, 29 bei dem Turnier. Vorne, hinten, war überall, trotz seiner Wade, immer anspielbar. Auch schon gesagt, klar, er hat das Tempo oft auch mal verschleppt und war einmal zu lang gehalten. Aber von der Dominanz im Sinne von, wie er die Bälle angesaugt hat, wie ihm auch die Mitspieler vertraut haben, weil sie ihm auch die ganzen Bälle ja gespielt haben, er sich fallen lassen hat, anspielbar war, auch mal vorne anspielbar war und auch so der Einzige war, wo du gedacht hast, der kann auch mal so einen Steckball in die Spitze spielen. Und das war mir also diese Dominanz, sowohl innerhalb der Mannschaft als auch auf dem Spielfeld, hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm.
Ich hatte jetzt neulich mal wieder die Bundesliga Classics aus seinem letzten Jahr in Leverkusen geguckt. Mhm. Das müsste ja, wann ist jetzt euch, 2002 oder so gewesen sein, ne?
Ja, 2002 war ja noch die Vizekusen-Saison, da war er auf jeden Fall noch in Leverkusen.
Dann genau, da war er in Leverkusen und ich glaube danach in der Saison ist er zu euch gewechselt. Und da ist er auch relativ nah an der Torschützenkanone gewesen und hat halt einfach auch Situationen, Tore gemacht. Der hat Freistöße direkt verwandelt, Kopfball aus dem 16er, im 16er. Also wirklich wahnsinnig vielseitig. Also Ballack war schon ein richtig krasser Spieler.
Und mir ist noch aufgefallen, wenn man sich die Kaderzusammensetzung anschaut, es gibt meines Erachtens überhaupt nicht sowas wie eine Blockbildung, wie wir es heute halt viel haben. Nämlich das Maximum, was von einem Verein abgestellt wurde, waren 4 von Bayern. Dortmund, glaube ich, 3. Und also heute fast undenkbar. Und es waren insgesamt 13 verschiedene Vereine. 13 verschiedene Vereine im Kader. Und jetzt natürlich die Frage an dich. Wer war denn der eine Spieler vom VfL Wolfsburg und wer war der eine Spieler vom FC Chelsea?
Im deutschen Kader.
Ja, sicher. Ich glaube, kein Argentinier war bei Wolfsburg.
Na?
Ach doch, Diego Fernando Klimowitz, es tut mir leid.
Eben. Chelsea könnte schon Ballack gewesen sein.
Nope.
Okay.
Chelsea ist ein Spieler, den haben wir noch nicht genannt heute.
Ah ja, Robert Huth.
Richtig. Klar. Auch 21 damals gewesen,
glaube ich. Klar, klar.
Und Wolfsburg. Also wenn da drauf kommst, Respekt. Boah. Ballack bei Bayern übrigens.
Vom VfL Wolfsburg. 2006. Wen hatten die denn 2006, wenn Nationalmannschaft hätte spielen können?
Tipp, Stürmer.
Kein,
Und du magst ihn. Vielleicht auch wegen seines Äußeren.
Stürmer und ich mag ihn.
Ja. Gerald Asamoah war auch im Kader, war der einzige von Schalke, den meine ich aber natürlich nicht.
keine Ahnung, muss ich echt passen.
Blondes Haar, gern auch mal mit Gel an die Seite. Also so zu
ach,
so.
Klar. H.P. Baxter Hanke.
Richtig, Mike Hanke, damals auch im zarten Alter von 22 auf der Bank vom VfL Wolfsburg damals. Ja, also die Bank ist wirklich...
Den hätte ich da noch nicht in Wolfsburg verortet.
Tatsächlich. Das ist schon geil, weil da so krass. Teilweise so Altersgeschichten sind, wo ich mir denke, okay, wow, das so diese Spannen, also dass ein Mike Hanke 22, aber Oliver Neville zu dem Zeitpunkt schon 33, ist so für mich so, ja. What? Hitzelsberger 24, ja, Marcel Janssen mit zarten 20 dabei und Olli Kahn mit 37. Also dass Olli Kahn 17 Jahre älter ist als Marcel Janssen, das ist halt irgendwie so, ja, wenn man sich's überlegt, ja, nicht verwunderlich, aber generell ist es schon lustig. Ja, und auf der Bank natürlich bei den Argentiniern noch ein 19 Jahre altes Talentchen, der in den Jahren danach dann auch von sich reden machen sollte. Wo auch diskutiert wurde, warum der denn nicht eingewechselt wurde.
Tja.
Die Rede ist natürlich von Lionel Messi.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte dir echt nicht mehr sagen, wie Messis Karriere begonnen hat.
Aber mit 19 war der doch schon, da war er schon am Start.
Ja, am Start schon, aber war er da schon so der Heilsbringer?
Naja, wenn du anschaust, wen die sonst noch auf der Bank haben.
Ja. Naja, ich fand es vorhin erschreckend, als Marcel Reif bei der Aufstellung gesagt hat, also hat die Aufstellung so durchgegangen und dann im Sturm gesagt Crespo, Tevez, wo jeder erstmal gesagt hätte, ja klar. Also, ne? Und dann sagt der Tevez ja eigentlich nur dritter Stürmer, weil eigentlich gesetzt war bis dahin Saviola, wo richtig. Du denkst, wow.
Richtig. Ja. Man kann aber auch vielleicht noch zusammenfassend sagen, dass es allein wahrscheinlich auch daran lag, dass Argentinien nicht gewonnen hat, dass sie ihren wirklich besten Spieler einfach keine Sekunde in diesem Spiel spielen lassen haben, nämlich mit der Nummer 16 Pablo Aimar.
Ah, Palmar. Ja.
Aimar.
Gut, ist am großen Juan Riquelme nicht vorbeigekommen.
Ja, witzigerweise hatte er zu dem Zeitpunkt einen höheren Marktwert als Lionel Messi. Nur so viel dazu.
Ja.
Hat sich natürlich zurecht. Auch die ganze Karriere nicht geändert, muss man sagen.
Nein.
Und noch ein Fun-Fact.
Das sieht man ja auch dann, wo er seine Karriere hat ausklingen lassen beim Johor FC. Da geht nur die ganz große Weltelite hin.
Wo war Johor? War Indonesien? Nee, wo war das? Doch?
Ja, Indonesien oder Thailand oder so, ja. Irgendwie.
Ah, die Singapur, glaube ich.
Die Schiene. Singapur.
Ah, oder nee, Malaysia. Ach, sowas halt. Ja, toll. Toller Spieler. Wer hat eigentlich das Trikot gerade?
Malaysia. Malaysia.
Ich habe das Trikot wieder, gell? Du hast mir zurückgeschenkt.
Du hast das Trikot, ja. Ja, ich habe es zurück.
Und dann noch ein Funfact, wenn wir schon bei großartigen argentinischen Spielmachern sind. Diego Maradona war auch im Stadion, musste aber das Spiel aus den Katakomben verfolgen.
In den Katakomben verfolgen.
Weil seine Entourage nicht mit ins Stadion durfte.
Oder wie Marcel Reif sagen würde, sein Clan.
Sein Clan. Und Reif hat ja auch nach dem Spiel noch gedroht. Ja, Maradona wird sich jetzt äußern. Ja, machen wir noch unsere Awards. Vergeben wir noch unsere Awards. Wer ist denn für dich der Mann des Spiels?
Für mich ist es Michael Ballack tatsächlich. Weil ich einfach vor der Leistung alle Hüte ziehe, wie er sich da reingehauen hat. Wie er als Captain vorangegangen ist, fand ich. Es hat sich, ja, außer Jens Lehmann vielleicht, weil er die beiden Elfer hält, nicht so wirklich mehr aufgedrängt und ich finde, man sollte da die Leistung von Ballack schon gebührend würdigen. Und er gibt ja dann auch quasi die Vorlage zum 1-1.
Ja. Aber Captain ist vielleicht das falsche Wort.
Ja. Capitano.
Richtig. Weil die kennen unseren Capitano ja noch gar nicht.
Eben, ja.
Okay. Ja, bei mir war es so ein bisschen Ausschlussverfahren. Also Klose macht zwar das Tor, aber nicht für mich nicht wählbar, weil zu schwach insgesamt. Podolski nicht existent, Mittelfeld außen ebenfalls. Wenn ich Bernstark fand, war tatsächlich Thorsten Frings. Und habe nach dem Spiel auch verstanden, auch im Nachklapp, warum man tatsächlich sich so geärgert hat oder warum das so eine Schwächung war, dass er im Halbfinale nicht dabei war gegen Italien. Ich habe aber tatsächlich, ich habe es vorhin schon angedeutet, David Odonko genommen, weil für mich war er tatsächlich derjenige, der den Schwung eingebracht hat, der nochmal auch die ganze Mannschaft so ein bisschen für mich gefühlt mitgerissen hat, dass die gedacht haben, hey, wir könnten hier doch, also wir müssen nicht irgendwie am 20 Meter vom 16er, vom gegnerischen aufhören Fußball spielen, sondern wir können auch mal ein 1 gegen 1 gehen, wir können auch mal versuchen, in Laufduell zu gehen, wir können auch mal, ja, irgendwie was Dynamisches machen. Und ich fand, als er reinkam, ging über den Flügel einfach richtig was und es gab so was wie, ja, die Aufbruchstimmung. Hat sich defensiv auch reingehauen, fand ich. Hatte auch ein kleines Tête-à-Tête mit Carlos Tevez noch, wo Carlos Tevez ihn dann noch so ein bisschen am Hals packt. Und das war ich so geil, weil Odonko sagt irgendwas zu ihm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es weder auf Englisch noch auf Spanisch war. Und ich stelle mir so vor, dass da Odonko zu ihm sagt, hau ab, du, was willst du denn? Hau ab, du. Und Tevez so,
ich glaube schon, dass das Spanisch war, weil Odonko danach ja nach der WM zu Bete Sevilla gewechselt ist und da hat er schon Spanischunterricht gehabt.
Ja, komm schon. Brüllt jetzt an. Una cerveza, por favor.
Ja, irgend sowas, halt so Standardsprüche. So, hallo, ich bin der David.
Donde es la playa?
Spanisch.
Ja. Ja, also, nee, für mich tatsächlich, auch wenn es komisch klingt und ja, aber ich, für mich war er der so der Wendepunkt, der die Segel gehisst hat. Dann, wer oder was ist denn am besten gealtert?
Jogi Löw. Das finde ich schon. Ich finde, er hat jetzt mal so, vom Aussehen her, finde ich, hat er sich deutlich zum Besseren verändert im Vergleich zu da. Ich finde, Jogi Löw ist sehr gut gealtert.
Es ist ein Müh weniger topfig, die Frisur.
Ja.
Auch wenn es heute so ein bisschen Silberstreifen drin sind, aber es macht ihn auch so ein bisschen Elder Statesman-mäßig. Jogi Löw war auch in meiner engeren Auswahl, aber ich habe mich tatsächlich für Miroslav Klose entschieden, weil ich finde, er sieht wirklich noch genau gleich aus. Haare minimal kürzer jetzt, aber wirklich auch noch genau gleich. Und dadurch, dass er dann noch nicht mal die grauen Haare hat, oder zumindest nicht so sichtbar, habe ich mich dann für Miro entschieden. Wer oder was ist denn am schlechtesten gealtert?
Juan Pablo Sorin.
Muss ich mal ein aktuelles Bild anschauen.
Ich bin heute auf seinen Insta-Account gegangen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sich diese Langhaarfrisur, die er damals hatte, wie das weiterentwickelt wurde. Und ich habe heute ein Bild gesehen, da sah er aus wie Forrest Gump aus dieser Filmszene, wo er die ganze Zeit laufen ist, wo er durch die ganzen Staaten läuft und dann mit so einem mega langen Bart und so. Und das fand ich schon grenzwertig.
Ich google das auch gerade mal. JP Sorin 6, klar. Da musst du.
Ja, klar.
Oh, Mann. Ui. Der sieht, also erstmal sieht er aus wie der Sänger von der Ska-Band irgendwie so. Ist er das wirklich? Und da ist doch, ist es doch Aymar.
Ja, das ist
doch Aymar.
Ja, der auf dem einen Foto ist Aymar von oben.
Oh, Aymar sieht da wunderschön aus.
Ja.
Oh Gott, das sieht ja wunderschön aus.
Ja. Und wenn du runtergehst, dieses Foto, wo er steht mit so einem Kittel und der Mütze und diesem Bart, den langen Haaren, also hart grenzwertig. Das sieht so ein bisschen aus wie Sektenführer.
Boah, und unten drunter hat er auch nochmal mit so einem knöchelfreien Overall und ohne Ärmel hält er einen Tennisball hoch. Uiuiui, also das ist auch so der Typ, den du im Wald begegnest und dann denkst so, boah, der wohnt hier.
Ja. Ja.
Wow, und hier noch ein Video mit Puyol. Stark. Boah. Wow, okay. Hier
und mit Carlos Valderrama.
Ja, genau, da bin ich gerade. Carles Puyol, Juan Pablo Sorin und Carlos Valderrama. Und Carlos Valderrama sieht fast am jüngsten aus.
Ja.
Großartig. Ja, also am schlechtesten gealtert, da habe ich tatsächlich keine Person genommen, sondern die deutschen Trikots. Ich
fand, Goleo?
Goleo hat ja noch nie eine Hose an, der kann nicht schlecht altern. Nee, die deutschen Trikots, ich fand die damals schon unfassbar hässlich und unförmig und weiß ich nicht. Aber aus heutiger Sicht nochmal finde ich das unfassbar, dass sich das irgendjemand freiwillig angezogen oder gekauft hat. Ich finde es ganz, also ich finde die Trikots ganz, ganz schlimm. Fand ich damals schon mega, mega hässlich. Und ne, wirklich ganz, ganz eklig. Und es war ja, die Argentinier hatten ja die gleiche Bauweise, gleiche Serie, nur halt in Blau-Weiß. Ich fand also wirklich unsäglich. Also die ganze Linie, aber auch der Ball mit diesen Lappen da dran, das war der erste Ball mit diesen Zungen da dran und dann noch die hässlichen Adidas-Schuhe dazu. Also diese ganze Adidas-Linie zu WM 2006. Also ich bin großer Adidas-Fan, aber 2006, Leute, das war wirklich, das war nix, das war gar nix. Auch diese fetten, diese klassischen Ballack-Schuhe, ja, diese Spielmacherschuhe mit diesem Gummi unten dran, wo man so unten über die Stollen ziehen konnte, damit die Zunge unten bleibt. Ey, das waren halt einfach Boote, diese Schuhe.
Noch schlimmer waren die goldenen, die unter anderem Riquelme anhatte. Ich glaube, Philipp Lahm auch.
Philipp Lahm.
Die waren auch richtig grenzwertig. Ja. Mit einer Einschränkung, das deutsche Torwart-Trikot fand ich gar nicht schlecht tatsächlich. Das war so, also in der Farbe.
Hellblau.
Ja. Das war so eine Hommage auch an 96. Da hatten die Deutschen ja auch. Das fand ich tatsächlich ganz geil, aber mit einem anderen gebe ich dir recht.
Ja. Gut, ist natürlich auch schwer zu bewerten, wenn dann so jemand wie Jens Lehmann drinsteckt. Aber gut. Dann zum Abschluss unsere letzte Kategorie. Was wurde eigentlich aus? Und wir haben uns jeder von jeder Mannschaft einen rausgesucht. Hoffe ich mal.
Ja.
Wen hast du denn von Deutschland genommen?
Ich möchte mit Argentinien anfangen.
Gut.
Nichts ausmacht.
Nee, mach nichts aus.
Weil ich habe mir Gabriel Heinze rausgesucht. Tatsächlich. Der ja damals bei ManU gespielt hat.
Ja. Hat auch immer ein Giftswerk gewesen, gell?
Immer Giftswerk und ich wusste gar nicht, aber der hat schon eigentlich eine krasse Karriere gemacht. Der hat unter anderem noch bei Paris gespielt, bei Real und beim AS Rom.
Stimmt, Real habe ich, ja.
Und das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Also der hat schon eine krasse Karriere gemacht. Ja, und was heute ist er Trainer.
Ja.
Bei Welles Southfield seit 2017 schon.
Auch Trainer. Ich fand bei ihm immer krass, dass er war ja für einen Innenverteidiger unfassbar klein. Ich habe jetzt nochmal geguckt, 1,78. Das ist ja nichts.
Ja.
Und
nee, und ich finde, er hat eine krasse Karriere gemacht. Das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Also ManU hätte ich noch.
PSG hatte ich nicht.
Als ich es gelesen habe, so ja, okay, aber der Rest.
Und er wurde übrigens in Crespo geboren, im Ort Crespo.
Das war als kleiner bei Hernan zu Hause.
Richtig,
auf der Couch. Bei Hernan zu Hause wurde geboren.
Ja, mit dem würde ich dann aber weitermachen. Das ist leider lustig, weil ich habe mir tatsächlich Hernan Crespo rausgesucht. Mhm. Der ist auch Trainer, auch in der argentinischen Liga, und zwar bei Defensa y Justicia. So heißt die Mannschaft tatsächlich, die derzeit Sechster sind in Argentinien. Und hat jetzt kurze, graue Haare.
Also das komplette Gegenteil von damals.
Richtig, nicht mehr lang und dunkel, sondern kurz und hell.
Ja.
Aber hat sich so ganz gut gehalten. So, den Deutschen, wen hast du
da? Ja, da habe ich mir Olli Neuville rausgesucht. ich fand ihn irgendwie immer schon knuffig. Und
okay.
Olli Neuville. Ja, weiß ich, der hat so Knopfaugen, ist so klein und so. Den will man einfach immer nur in den Arm nehmen.
Ja, er hat schon ein bisschen unbeholfen und tapsig so, ja.
Ja.
Und hat ja den.
Ja, das ist so. Und er hat ja den Elfer dann auch souverän versenkt.
Ja.
Im Elfmeterschießen und Was macht er heute? Er ist Assistenztrainer bei Marco Rose in Gladbach.
Ja.
Das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm.
Hättest du aber müssen, weil wir das schon mal in einer regulären Gegenpressing-Podcast-Ausgabe hatten. Und das habe ich damals mitgebracht. Und jetzt merke ich, wie genau du mir eigentlich zuhörst.
Ich denke, wenn ich an Co-Trainer von Marco Rose denke, und ich finde auch zu Recht immer nur an Alex Zickler.
Auch das zu Recht. aber Olli Neuville auch wieder, guck, er fliegt schon wieder unterm Radar, weil er einfach so, er wird so, so knuffige Leute werden einfach schnell übersehen. Und er ist halt auch klein.
Ja. Ja.
Ich habe mir meinen heimlichen Man-Crush von damals, Tim Borowski, habe ich mir rausgesucht. Und ja, das ist also. Es gibt nicht nur keinen Mann, sondern keinen Mensch auf der ganzen Welt, der mit mehr Klasse einen Rollkragenpullover tragen kann, wie Tim Borowski. Das ist Fakt. Bring mir eine Person. Ja. Mann, Frau, wurscht. Ja. Bring mir irgendjemanden,
der absolut, absolut.
Und Tim Borowski macht gerade seinen Fußballlehrer. Ist nämlich auch gerade, war mir auch nicht bewusst, Co-Trainer bei Werder Bremen. Fragt ihr noch, wie lange. Aber genau, macht gerade seinen Fußballlehrer und vielleicht sehen wir den dann auch irgendwann mal auf der Chefcoach-Bank bei irgendeinem Verein. Vielleicht
bei Werder Bremen.
Vielleicht bei Werder Bremen. Oder er kommt zu uns zurück. Das wäre auch schön. Ist ja im Herzen, ist er FCB.
Absolut.
Das ist so. Also ich muss sagen, ich habe es viel schlimmer erwartet, so auch was das Spielerische angeht. Hat tatsächlich Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Und es ging also auch wirklich schnell vorbei. Also es war nicht so, dass man gedacht hat, oh, also als wir das EM-Finale 96 angeguckt haben, da muss ich zwischendurch schon kämpfen.
Da habe ich mir nach einer Viertelstunde schon gewünscht, es wäre vorbei. Ja. Und man wusste ja, es dauert noch
und
so lange.
Und da ging die Zeit ja nicht vorbei. Und da muss ich jetzt beim Spiel, jetzt muss ich sagen, ich habe dann das erste Mal so richtig auf die Uhr geguckt nach irgendwie 28 Minuten und gedacht, so, hui, ist ja demnächst auch schon Halbzeit. Und das ist ja immer vor dem Hintergrund, dass man ja eigentlich weiß, was passiert und wann die Tore fallen. Deswegen fand ich das tatsächlich bemerkenswert. Also ja, hat Spaß gemacht. Also kann man wirklich als Empfehlung nochmal rausgeben an einem lecker Abend mal, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Jetzt gerade vielleicht auch, ist ja auch viel, dann spielt sich ja zu Hause ab. Dass man sich das mal anguckt.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja nichts Schöneres, als hinterher nach dem entscheidenden Elfmeter die Kanzlerin jubeln zu sehen, wie schön sie sich da gefreut hat.
Und sich Franz Beckenbauer an den Hals geworfen hat, dass ihr das noch nicht negativ ausgelegt wurde im Nachhinein.
Ja.
Die wusste ja Bescheid.
Ja. Die wusste doch alles. Sie hat sich weggedreht von Theo Zwanziger, um jetzt auch Franz Beckenbauer mal in Schutz zu nehmen.
Ja, okay.
Und das ist mehr als verständlich.
Ja, Theo, das Doppelkind 20er, hat natürlich alles im Alleingang verbockt. Franz Beckenbauer hat da gar nichts damit zu tun gehabt. Deswegen.
People call him the Kaiser.
Boah, das habe ich auch schon lange nicht mehr angeguckt.
Ich auch nicht, aber ich mach's gleich, wenn wir aufhören.
In Germany, we call it a Klassiker. Ja, gut, in dem Fall würde ich sagen, entlassen wir euch mit Marcel Reif dann in den Morgen, in den Abend, in den Mittag, in die Nacht und bis zum nächsten Mal. Feedback gerne abgeben, vielleicht auch, wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes machen sollen, was für ein Spiel wir uns anschauen sollen, dann gerne Bescheid geben. Mach's gut, Jonas.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Campiasso. Sie wollen wissen, was Druck ist. Das ist jetzt Druck. Ja! Aus! Niemand hält Deutschland im Halbfinale. Argentinien ist draußen.